Autos kann man nicht essen. Mikroelektronik und Weltraumfahrt können zwar das Gehirn begeistern, aber nicht die Seele. Trotz voller Hände sind die Herzen leer. Die Angst vor Krieg und Katastrophen wächst. Der Wald stirbt. Boden, Meere, Flüsse und Seen gehen kaputt. Die Atemluft ist angefüllt mit Stickoxiden, Blei und so weiter. Die alten Werte scheinen nicht mehr zu tragen. Ein Gefühl der Resignation und Sinnlosigkeit macht sich breit. Auf dem Hintergrund dieses Zeitgefühls sind die Grünen entstanden. Die Grünen gehören zu jenem Teil einer No-Future-Generation, der Pro-Future, für die Zukunft, kämpfen will. Inmitten der Hoffnungslosigkeit sucht sie nach Hoffnung. Inmitten der Sinnlosigkeit nach Sinn. Inmitten der Kälte nach Zärtlichkeit. Inmitten der Technisierung nach Natürlichkeit. Inmitten des Rationalismus nach Gefühl. Inmitten des Materialismus nach neuen Formen der geistigen Erfahrung. Diese Suche, vor allem bei der jungen Generation, ist ernst zu nehmen und zu bejahen. Die Antworten jedoch sind einer kritischen Sichtung zu unterziehen. Welche Antworten geben die Grünen auf die Fragen einer verunsicherten Generation und auf die Probleme einer technisierten Welt? Sind sie eine Alternative? Sind sie insbesondere für den Christen eine Alternative? Darum soll es in den nachfolgenden Ausführungen gehen. Ich möchte dabei keine Parteipolitik betreiben, sondern Weltanschauungen kritisch prüfen, die es schon vor der Entstehung der Grünen als Partei gab, Weltanschauungen, die nun aber gerade in der Partei die Grünen maßgeblich zum Tragen kommen. Es erfolgt also keine Untersuchung auf parteipolitischer, sondern auf theologischer und philosophischer Ebene. Ich selber spreche als jemand, der nie Mitglied irgendeiner Partei war, der sich aber sehr in Umweltschutzverbänden und anfangs auch in grünen Kreisen engagiert hat. Für eine ausführlichere Darstellung, als ich sie in diesem Rahmen geben kann, verweise ich auf meine Bücher »Die Grünen eine Alternative?« Fragezeichen und »Öko – Erfahrungen eines Umweltschützers«, die im Hensler Verlag Neuhausen Stuttgart erschienen sind. Wie sind die Grünen entstanden? Die ursprüngliche Wurzel, den ursprünglichen Anlass bildete die Umweltschutz- und Bürgerinitiativenbewegung. Die Ölkrise 1972-73 machte vielen zum ersten Mal bewusst, dass wir auf einem begrenzten Planeten leben. Dann gingen seit 1974 die Auseinandersetzungen um das Atomkraftwerk Wühl im Kaiserstuhl Monate, ja Jahre lang durch Rundfunk, Presse und Fernsehen. Immer mehr Bürgerinitiativen entstanden. Seit Mitte der 70er Jahre strömten Hunderte von Initiativen in den BBU, den Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, der zu einem mächtigen Sprachrohr wurde. Er umfasst heute über 1000 Einzelgruppen mit zusammen über 500.000 Mitgliedern. Das Umweltbewusstsein ist geschärft wie nie zuvor. Kein Politiker kommt inzwischen mehr um Fragen wie Waldsterben, Wasserreinhaltung und so weiter herum. Wenn auch manche Forderungen auf ihre Berechtigung und Stichhaltigkeit hin zu prüfen sind, so finden wir doch im Umweltschutz ein Anliegen, das auch aus christlicher Sicht grundsätzlich zu begrüßen ist. Nach biblischer Aussage soll der Mensch die Erde bebauen und bewahren, aber nicht zerstören. Er soll schonend mit den ihm anvertrauten Schöpfungsgütern umgehen. Er soll auch die Tiere als Teil der Schöpfung Gottes respektieren. Nur soweit es für sein eigenes Überleben notwendig ist, darf er in das Gefüge der Schöpfung eingreifen. Der Umweltschutzbewegung und den Grünen kommt das unbestreitbare Verdienst zu, diese Sachverhalte ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gehoben zu haben. Die Wissenschaft der Ökologie hat unter dem Druck der bedrohlichen Umweltsituation und der gewandelten öffentlichen Meinung eine Bedeutung erlangt, wie es viele noch in den 70er Jahren für unvorstellbar gehalten hätten. Nun sind aber die Grünen beim Umwelt- und Tierschutz nicht stehen geblieben. Neue Programmpunkte sind in den Vordergrund getreten, Programmpunkte, die sich nach Ansicht vieler Christen verheerend auf ihre Glaubwürdigkeit ausgewirkt haben. Das hängt vor allem zusammen mit der Öffnung für Kommunisten und Neomarxisten. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz in den 70er Jahren, Hans-Günter Schumacher, hatte bereits 1978 in dem Buch Der grüne Protest Folgendes geschrieben, ich zitiere: Dass auf diesen in Fahrt geratenen Zug zu einer grünen Partei auch solche Splittergruppen aufzuspringen versuchen, die sich seit Jahren vergeblich um die Gunst der Wähler bemühen, weil sie weder inhaltlich programmatisch noch personell akzeptabel sind, war zu erwarten. Sie werden aber deshalb nicht über Nacht salonfähiger, weil sie plötzlich ihr Herz für den Umweltschutz entdeckt zu haben vorgeben. Zitat Ende. Solche Splittergruppen, die sich an alles Neue anhängen, um Einfluss zu gewinnen, haben inzwischen ihr Ziel erreicht. Sie haben in Programmkommissionen und Führungsgremien der Grünen ideologisch die Oberhand gewonnen. Das wurde möglich, weil man beim Gründungsparteitag im Januar 1980 in Karlsruhe mit knapper Mehrheit die Doppelmitgliedschaft von Kommunisten zugelassen hat. Dieser Beschluss wurde zwar später wieder aufgehoben, nun aber lösten sich verschiedene kommunistische Vereinigungen zugunsten des Engagements bei den Grünen auf. Das Gründungsmitglied und der ehemalige Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz, Paulitz, musste 4 Jahre nach der Entstehung der Partei Folgendes feststellen. Ich zitiere aus einem Leserbrief in der Zeitung Die Welt vom 24.10.84. Bei allen örtlichen und regionalen Unterschieden kann man heute sagen, dass in allen Landesverbänden und bundesweit bei den Grünen sich diejenigen Kräfte durchgesetzt haben, die letztlich eine andere Republik wollen. Um eine ökologische Politik im Interesse aller geht es diesen Leuten nicht. Soweit Paulitz. Sicher sind viele gutgläubige Leute bei den Grünen, aber in Wirklichkeit haben die Radikalen das Sagen. Während die direkten kommunistischen Stimmen bei den Grünen zwar lautstark, aber eher vereinzelt anzutreffen sind, sind die neomarxistischen Einflüsse umso deutlicher. Man kann sagen, die Grünen sind ein verspätetes Kind der neomarxistisch geprägten 68er Studentenrevolte. Die Saat, die damals gelegt wurde, geht jetzt auf. Heute wie damals richtet sich der Protest gegen den Rationalismus, den Wohlstandsmaterialismus, die Sinnentleerung und die unbewältigte Vergangenheit der älteren Generation. Heute wie damals wird die Rettung darin gesehen, dass sich der Mensch aus allen überkommenen Strukturen löst, die Gesellschaft verändert und sich selbst autonom seine Werte setzt. Die bestehende alte Gesellschaft soll zerschlagen werden. Die neue Gesellschaft wird in hellen, aber verschwommenen Zukunftsfarben vor Augen gemalt. Die große Weigerung, das Aussteigen, wird propagiert. Der neue, über sich selbst bestimmende Mensch soll in Basisgruppen entstehen. Die Grünen haben nicht nur Programmpunkte, sondern auch die Taktik der Neomarxisten übernommen. Die Strategien der moralischen Überbietung, der Veränderung der Sprache und der Konfliktinszenierung. Erste Strategie: moralische Überbietung. Mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit und so weiter werden gefordert. Die bestehenden Zustände werden als unannehmbar gezeichnet. Die Forderungen werden immer höher getrieben, bis der Staat nicht mehr kann und moralisch oder finanziell bankrott geht. Beispiele: Die Grünen behaupten, in der Bundesrepublik gäbe es starke Tendenzen zu einem autoritären Maßnahmen- und Überwachungsstaat. Es gäbe einen Abbau demokratischer Rechte, es gäbe politische Unterdrückung und so weiter. Das kann nur jemand sagen, der die Situation etwa im Ostblock nicht kennt. Zweite Strategie: Veränderung der Sprache. Neue Wörter, etwa Technokrat, Establishment, Besatzer, Sit-in, werden eingeführt. Unerwünschte Wörter, etwa Ehrfurcht, Anstand, Ordnung, Zucht, Heimat, auch Ehe und Familie, werden ausgemerzt oder lächerlich gemacht. Durch Bevorzugung bestimmter Schlagwörter und Klischeevokabeln, etwa Kapitalist, Ausbeuter, Fremdbestimmung, Selbstverwaltung usw., so erfolgt eine Bewusstseins- und Wirklichkeitsverengung. Das Denken ist nur noch in bestimmten, ideologisch vorgegebenen Bahnen möglich. Dritte Strategie: Konfliktinszenierung. Konflikte werden bewusst vom Zaun gebrochen und danach als Folge der bestehenden Herrschaftsverhältnisse gedeutet. Steinwürfe, Hausbesetzungen, Lächerlichmachen des Andersdenkenden, provozierendes Auftreten, Chaotisierung der Parlamente, all das gehört zu dieser Methode. Vier Ziele werden dadurch angestrebt. Erstens, die spektakuläre Aktion soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wecken. Zweitens, die Anhänger der eigenen Gruppe sollen in der Auseinandersetzung mit dem Feind lernen, besser zusammenzuhalten. Drittens, die Etablierten sollen eingeschüchtert werden. Und viertens, die Brüchigkeit des bestehenden Systems soll offenbar werden. Beispiele für solche Konfliktinszenierungen, zum Beispiel im Deutschen Bundestag, bietet das bewusst und gezielt chaotische Auftreten der Grünen dort zur Genüge. Durch ihre Tendenzen zur Auflösung der bestehenden Werte und zur Zerschlagung der bestehenden Gesellschaft müssen Neomarxisten und Grüne als Wegbereiter des Kommunismus gesehen werden. Dass diese Feststellung nicht übertrieben ist, wird durch die Austritte bestätigt, die es seit der Gründung der Grünen in nicht geringer Zahl gegeben hat, besonders durch den Austritt der Wertkonservativen. Schon ein halbes Jahr nach Gründung der Grünen trat nämlich etwa ein Drittel der Mitglieder wieder aus der Partei aus. Es war der Kreis um den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten und Gründer der Grünen Aktion Zukunft, Herbert Kruhl. Kruhl hatte 1975 den Bestseller »Ein Planet wird geplündert« geschrieben und bei vielen das ökologische Interesse geweckt. Nun warf er den Grünen einen Rückfall in den Materialismus vor, der mit ihren marxistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsvorstellungen unlösbar zusammenhänge. Sie hätten eine wirkliche ökologische Politik preisgegeben, indem sie nach dem Negativvorbild der alten Parteien dem Wähler alles versprächen. Aus der Krise herausführen könne aber nur eine Politik des Verzichts, ein Zurückschrauben der Ansprüche auf materiellem Gebiet, wobei einer Steigerung der geistigen Ansprüche keine Grenze gesetzt sei. Die Grünen seien einer verhängnisvollen ideologisch-marxistischen Fixierung verfallen, die zu bemerkenswerten Inkonsequenzen, zum Beispiel auch in puncto Abtreibung, und Utopien, zum Beispiel in puncto Friedenssicherung, führe. Bei den Grünen wurden Kruhl und Ähnlichdenkende nicht mehr gehört. Sie sahen sich zur Gründung einer neuen grünen Partei gezwungen, die wertkonservative Ziele verfolgt. Diese sogenannte ökologisch-demokratische Partei opponiert nun als grüne Splitterpartei nicht nur gegen die sogenannten Etablierten, sondern auch gegen die Partei die Grünen selber. Wie ging nun die Entwicklung bei den Grünen weiter? Nach dem Ausscheiden der Wertkonservativen kam es vollends zum Eindringen extremer Gruppen. Sie fanden nun in der jungen Partei die Grünen eine geeignete Plattform und ein erfolgversprechendes Betätigungsfeld. Meist handelt es sich um Gruppen, die im Gefolge des Neomarxismus entstanden sind oder weltanschauliche Impulse von ihm beziehen. Zu denken ist etwa an die feministisch geprägte neue Frauenbewegung. Im Gegensatz zur großenteils christlich geprägten Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts kämpft sie nicht mehr nur für eine Gleichstellung, sondern für eine unbiblische Gleichmachung der Geschlechter. Sie kämpft für eine Aufhebung sämtlicher sexueller Tabus und für die totale Freigabe der Abtreibung. Zu denken ist auch an die Gruppen, die sich für eine Anerkennung und Gleichberechtigung sexueller Perversionen wie Homosexualität, Verkehr mit Kindern und so weiter einsetzen. Neben und mit dem Eindringen solcher Gruppen vollzog sich das Eindringen von Ideologien. Drei Ansätze zur Ideologienbildung, die für die Grünen maßgeblich sind, möchte ich hervorheben: den Relativismus, den Optimismus und den Illusionismus. Zunächst, die Grünen sind Relativisten. Alles ist relativ, heißt der Wahlspruch einer Generation, die in der Sinnkrise steckt. Die Relativierung, das heißt die Verwässerung aller Werte, ist damit vorprogrammiert. Das Leben hat ja doch keinen Sinn, no future, keine Zukunft, also leben wir, wie es uns gerade Spaß macht. Aus dieser Haltung ergibt sich also einerseits eine Auflösung der bestehenden Werte. Andererseits sind die Grünen Optimisten, Das heißt, sie glauben optimistisch an das Gute im Menschen. Sie glauben daran, dass der Mensch selbst seine Werte neu schaffen kann. Das sind nun aber keine von Gott gesetzten absoluten Werte, sondern von Menschen gesetzte relative Werte. Sie sind immer nur so lange gültig, bis irgendeiner Einspruch erhebt und werden ständig weiter diskutiert. Daraus erklärt sich die gewollte Instabilität bei den Grünen und ihr oft chaotisches Auftreten. In den ideologischen Ansätzen von Relativismus und Optimismus gelangen übrigens die Philosophie der Aufklärung, vor allem Jean-Jacques Rousseaus, und das Modell der herrschaftsfreien Kommunikation des Neomarxisten Habermas zum Durchbruch. Schließlich sind die Grünen Illusionisten. Sie verfallen der Illusion, dass der vermeintlich gute Mensch irgendwann einmal aus eigener Kraft die heile Welt, die vollkommene Gesellschaft und das Weltfriedensreich schaffen könnte. Diese Ansicht ist insbesondere bei der Friedensbewegung zu finden, von der weite Teile mit den Grünen sympathisieren. Viele Grüne verfallen außerdem der Naturschwärmerei, das heißt, sie erwarten aus der Verbindung von Mensch und Natur das Heil und beten Naturgottheiten an. Vor allem beim starken feministischen Flügel der Grünen finden wir einen erschreckenden Rückfall in heidnische Natur-, Hexen- und Fruchtbarkeitskulte. Manon Maren-Griesebach, ehemaliges Bundesvorstandsmitglied der Grünen, schreibt beispielsweise in ihrem programmatischen Buch mit dem Titel Philosophie der Grünen folgendes: Die Naturnähe der Frauen ist ein uns von lang her vererbter Besitz. Alle frühen Schöpfungsmythen und alten Kulte verehren eine Muttergöttin. Es folgt dann in ihrem Buch die Aufzählung von Gäa, Demeter, Shingmo'o, Kybele, Astarte, Ishtar, Isis. Marin Griesebach fährt fort: Von den Eskimos bis Neuseeland, von Brasilien bis Ägypten glänzt die Feier der großen Göttinnen der Natur. Funken sprühen davon auf in den naturheilkundlichen Tätigkeiten der Hexen und Kräuterweiber. Für unseren Aspekt des Philosophischen ist die Naturnähe der matriarchalischen Mythologie wichtig. Den Himmel bewohnt die helle jugendliche Göttin, verkörpert im jagenden Mädchen. Auf der Erde wirkt die lebenerhaltende Frauengöttin, die mit ihrer erotischen Kraft Land und Gewässer, Tiere und Menschen fruchtbar macht. Und unter der Erde ist das Reich der alten Frau, der Todesgöttin, die alles Leben in den Abgrund zieht, aber auch wieder auferstehen lässt. Und dann liest man erstaunt: Die Dreifaltigkeit in der christlichen Religion ist zwar eine Fortführung, die aber immer mehr an Einfluss verlor. Soweit Marin Griesebach. Betrachten wir nun das Bundestagswahlprogramm der Grünen, so erkennen wir, wie die genannten Ansätze Punkt für Punkt zum Tragen kommen. Da fällt zunächst Folgendes auf: Das ursprüngliche Anliegen der grünen Bewegung, die Ökologie, findet sich im Programm an sechster Stelle, an letzter Stelle. Am Anfang steht direkt nach der Präambel die Demokratisierung der Gesellschaft, dann folgt das Frauenprogramm Wir wollen alles, dann der Internationalismus, dann der Teil einseitig abrüsten, wir machen den ersten Schritt, und dann erst in dieser Kombination der Teil Ökologie, Wirtschaft, Soziales. Ein aus der Partei ausgetretenes Vorstandsmitglied der Grünen in Nordrhein-Westfalen sprach von einem jämmerlichen Wurmfortsatzleben der Ökologie in diesem Machwerk. Selbstbestimmung ist der Begriff, der beim Lesen des Programms immer wieder in die Augen springt. Schon in der Präambel heißt es: Der Erfolg der Grünen basiert auf einem wachsenden Willen der Bürger, Bürgerinnen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Zitat Ende. Selbstbestimmung wirkt sich dann nachfolgend aus als Recht auf direkte Demokratie, auf sexuelle Selbstbestimmung, auch in der Verfügung über den eigenen Bauch und das ungeborene Kind, als Selbstbestimmung jedes Einzelnen in der Produktion und so weiter. Was heißt Selbstbestimmung? Es ist ein Begriff, der dem neuzeitlich emanzipatorischen Denken entspringt. Der Mensch löst sich aus allen überkommenen Strukturen. Er erkennt keinen Normgeber über sich an, er will sein eigener Herr sein. Richtig daran mag sein, dass das Zeitalter der Diktaturen endgültig vorbei sein sollte, was leider weltweit gesehen keineswegs der Fall ist. Keiner darf die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes mit Füßen treten. Die Frage ist aber, ob durch eine ins Extrem getriebene Selbstbestimmung, wie die Grünen sie wollen, nicht gerade eine Diktatur entstehen könnte. Die Übertreibung der Freiheit ist in der Geschichte bisher noch immer ins Gegenteil umgeschlagen, weil das dabei entstehende Chaos sehr bald den Ruf nach dem starken Mann auslöst. Nach der Französischen Revolution folgte etwa Napoleon, nach der Russischen Revolution folgte Stalin. In den Forderungen der Grünen nach Basisdemokratie, nach einer Politik von unten und gegen alle Bevormundung durch Staatsautorität könnte sich diese Gefahr abzeichnen. Ebenso in den wirtschaftspolitischen Forderungen nach Selbstbestimmung in der Produktion und demokratischen Übereinkünften über den Wirtschaftsablauf. Wenn aber alle in letzter Instanz entscheiden wollen, kommt keine Entscheidung zustande, sondern alles zerfällt in endlosen Diskussionen. Die Ablehnung oder Abwertung der repräsentativen Demokratie kommt in folgendem Satz zum Ausdruck. Die Grünen kämpfen nicht für Machterwerbs- und Stellvertreterpolitik. Zitat Ende. Das ist, trotz aller berechtigten Kritik an einzelnen Volksvertretern, ein erster Schritt ins Chaos. Und setzen sich die Grünen mit ihrer Forderung nach Aufhebung der 5%-Klausel durch, dann haben wir womöglich bald wieder die Zustände der späten Weimarer Republik mit ihren Folgen. Weiter ist zu bedenken, dass Selbstbestimmung nie so weit gehen darf, dass sie zu einer Fremdbestimmung über den anderen wird, dass sie die Würde und Gottebenbildlichkeit des anderen mit Füßen tritt. Die Außerachtlassung der Würde des anderen kann so weit führen, dass er sein Leben lassen muss. Das ist zum Beispiel bei der Forderung der Grünen nach totaler Freigabe der Abtreibung der Fall. Hier ist allein das Selbstbestimmungsrecht der Frau Ausgangs- und Zielpunkt. Die Grünen wollen zwar anerkennen, ich zitiere, dass ungeborenes Leben schützenswert ist, aber es gibt keinerlei Kriterien dafür, wann ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt sein kann und wann nicht, außer die Kriterien der betroffenen Frau selbst. Zitat Ende. Wer aber schützt, so traurig diese Frage ist, das Kind vor seiner Mutter, wenn nicht das Gesetz? Und wer schützt die Frau vor den Erpressungsversuchen ihrer Umwelt, etwa der Partner, Eltern oder Bekannten, die sie unter Umständen zu einer Abtreibung drängt? Die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218, also des bundesdeutschen Abtreibungsparagraphen, hat in dieser Radikalität bisher keine der im Bundestag vertretenen Parteien gefordert. Freilich ist für Christen der gegenwärtige Zustand auch nicht zufriedenstellend, weil er zu einer de facto Freigabe der Abtreibung geführt hat. Es ist heute schon deutlich, dass bei jeder Lockerung des Gesetzes die Zahl der Abtreibungen zunimmt, weil das Unrechtsbewusstsein mehr und mehr verloren geht. Die Grünen schreiben: Dieser Schutz des Kindes wird nicht durch das Strafrecht, sondern nur durch Mitverantwortung der Männer, Aufklärung über Verhütung, eine kinderfreundliche Umwelt und durch die soziale Absicherung von Personen, die Kinder bekommen und betreuen, gewährleistet. Zitat Ende. So richtig der zweite Teil des Satzes ist, so falsch ist der erste. Die Vorstellung, dass der eine ohne Druck durch das Strafgesetz auf den anderen Rücksicht nimmt und auf seine Selbstverwirklichung verzichtet, entspricht illusionärem Wunschdenken und dem optimistischen Menschenbild der Grünen. Es mag zwar in einzelnen Situationen so sein, kann aber nicht als allgemeingültig vorausgesetzt werden. Die historische und die alltägliche Erfahrung belehren uns eines Schlimmeren. Und die Bibel sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es bedarf der Umwandlung durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das ist auch für die Friedensdiskussion wichtig. Wenn die Grünen einseitige Abrüstung und den Austritt aus der NATO fordern und an deren Stelle eine schwammig definierte soziale Verteidigung setzen wollen, dann glauben sie an den guten aktivierbaren Kern im Menschen, der niemals angreifen würde. Wird aber dadurch tatsächlich ein Krieg verhindert? Wird er nicht eher provoziert, weil die unerlösten Menschen und Völker eben doch nicht so gut sind weil sie die faktische Wehrlosigkeit der anderen für ihre Eroberungspolitik ausnützen könnten? Wären nicht zähe Verhandlungen mit dem Ziel gleichmäßiger Abrüstung realistischer? Im Wissen allerdings, dass Gott uns keinen dauerhaften Frieden hier auf Erden verheißt. Erst im messianischen Friedensreich werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet. In den letzten Tagen, heißt es in Jesaja 2 und Micha 4. Ein anderes Beispiel für den optimistischen Illusionismus der Grünen findet sich im innenpolitischen Bereich. Sie wollen Konfliktregelungen, die sich nicht an Schuld und Sühne, sondern am Prinzip der Gewaltfreiheit, der Ursachenbekämpfung und der Therapie statt Strafe orientieren. Und ich zitiere weiter: Je mehr wir uns diesem Ziel nähern, desto eher wird es möglich sein, ohne Strafrecht und Gefängnisse auszukommen. Zitat Ende. Die Grünen fordern dann die Auflösung aller kasernierten Polizeieinheiten, den Abbau der Personalstärken der Polizei und darüber hinaus die Auflösung der existierenden Verfassungsschutzämter. Der Staat kann sich aber nicht schutzlos dem Verbrechen und der Gewalt des Bösen ausliefern. Er trägt nach Römer 13 das Schwert nicht umsonst, um die Bürger vor Unrecht zu schützen. Der Glaube an den guten Menschen und der Verzicht auf Strafe würden zu Willkür, Chaos und Anarchie in einem unvorstellbaren Ausmaß führen. In ihrer Stellung zur Gewalt verwickeln sich die Grünen in einen auffälligen Widerspruch. Einerseits wollen sie eine Partei sein, die sich, wie sie schreiben, zur Umsetzung ihrer Ziele grundsätzlich zur Gewaltfreiheit verpflichtet hat. Dann aber heißt es, in vielen Ländern der Dritten Welt haben die Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse jedoch so gewalttätige Formen angenommen, dass den Betroffenen ein Widerstand dagegen oft nur mit Waffen möglich erscheint. Wir respektieren die Entscheidung anderer Völker, in ihrem Befreiungsprozess auch bewaffnete Widerstandsformen einzusetzen. Zitat Ende. Dass es sich bei den sogenannten Befreiungsbewegungen meistens um marxistisch geprägte Gruppierungen handelt, zu deren Mitteln Gewalt prinzipiell gehört, wird taktisch klug verschwiegen. Der Grund dafür wird zum Beispiel daran deutlich, dass sich die Grünen, was begrüßenswert klingt, zwar als antifaschistische Partei bezeichnen, an keiner Stelle aber nehmen sie eine ähnliche Abgrenzung gegenüber der ebenso totalitären Ideologie des Kommunismus vor. Sie bereiten ihr im Gegenteil durch viele ihrer Forderungen, zum Beispiel im Rahmen einer marxistischen Wirtschaftsanalyse, den Weg. Doch bevor eine neue Ideologie triumphieren kann, müssen erst die alten beseitigt werden. Unter solche alten Ideologien fällt, das wird durch viele Forderungen deutlich, auch das Christentum. Grüne Verlautbarungen zu Ehe, Familie, Sexualität, Abtreibung usw. so treten in einen unüberbrückbaren Gegensatz zum christlichen Glauben. Freilich nicht zum Glauben jener progressiven Christen, die die Grünen neben Emanzipationsbewegungen, freiheitlichen Sozialisten und anderen zu den ihren zählen. Nein, es ist der Glaube der Christen, die die Bibel noch ernst nehmen, die Jesus Christus lieben und die aus Liebe zu ihm seine Gebote halten. Josef Kardinal Höffner, der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, hat die Grünen als für Katholiken nicht wählbar bezeichnet. Und Kurt Heimbucher, der Präses des Evangelikalen Gnadauer Verbandes, nannte sie eine antichristliche Bewegung, vor der gewarnt werden muss. Der Hauptgrund für solche Beurteilungen liegt in der Stellung der Grünen zu den christlichen Geboten. Wie ich gleich darlegen werde, treten die Grünen in krassen Widerspruch zu den 10 Geboten. Das nimmt nicht Wunder, erkennt der, der die totale Selbstbestimmung propagiert, doch keinen Normgeber über sich an. So wie die Grünen zur notwendigen staatlichen Autorität ein gebrochenes Verhältnis haben, so haben sie es auch zu den Geboten des lebendigen Gottes, zum Beispiel auf sexualethischem Gebiet. Ein Freiheitsstreben aber, das sich von allem lossagt, wird zur Bindungslosigkeit. Und Bindungslosigkeit führt zum Zerfall, sowohl des Einzelnen als auch der Gesellschaft. Auf den sittlich-moralischen Zerfall folgt der gesellschaftliche Zerfall, weil haltlose Individuen auch der Gesellschaft keinen Halt geben können. Genau das propagierte übrigens der neomarxistische Vordenker Herbert Marcuse. Er wollte durch Triebbefreiung den Umsturz der Gesellschaft herbeiführen. Die Befreiung der Sexualität und die Veränderung der Gesellschaft sollen Hand in Hand gehen und sich gegenseitig hervorbringen. Folgerichtig heißt es bei den Grünen: Unterdrückung von Sexualität und politische Unterdrückung bedingen einander. Und weiter: Nur in einer Gesellschaft, die Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen aufhebt, wird auch die Befreiung der Sexualität verwirklicht werden können. Zitat Ende. Das bedeutet am Schluss zerstörerische und selbstzerstörerische Zügellosigkeit auf allen Gebieten. Vergleichen wir nun zentrale grüne Programmforderungen mit den 10 Geboten des lebendigen Gottes. Erstes Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Grünen vertreten die Selbstvergottung des Menschen. Hinter ihren Forderungen nach totaler Selbstbestimmung und Autonomie, also Selbstgesetzgebung, verbirgt sich die Ursünde des Menschen, selbst sein zu wollen wie Gott und sich selbst, sei es als Einzelner oder im Kollektiv der Gruppe, Gebote zu geben. Der Glaube an den guten, aktivierbaren Kern im Menschen, etwa in der Friedensfrage, verharmlost den Ernst der Sünde und schreibt dem Menschen gottähnliche Kräfte, zum Beispiel zur Schaffung eines Weltfriedensreiches, zu, die er aber in sich selber nicht hat. Viele Grüne betreiben darüber hinaus eine Verehrung von Naturkräften und Naturgottheiten, sei es in der pantheistischen Form eines mystischen Einheitsgefühls mit allem Lebendigen, sei es in der Wiederbelebung heidnischer Naturkulte und der Verehrung von Muttergottheiten, vor allem durch den Feminismus. Zweites Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Mit dem zum ersten Gebot Gesagten liegt die Gefahr eines Missbrauchs des Gottesnamens auf der Hand. Womit Gott nicht mehr der eine, lebendige und unendliche Gott gemeint ist, wie ihn uns die Bibel schildert, da wird das Wort Gott zu einer scheinbar beliebig auswechselbaren Hülse für die vielen selbstgeschaffenen Götter des Menschen. Drittes Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Viertes Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Grünen betreiben die Zerstörung der Familie. Sie fordern kritische Mündigkeit, Kinderräte, Wohnkollektive und Ausreißer-Selbsthilfegruppen für Kinder. Sie fordern, dass sich Eltern bzw. Bezugspersonen zurückziehen, sobald Kinder und Jugendliche dies wollen. In ihrer anti-autoritären Einstellung schreiten viele Grüne weiter zur Ablehnung der Autorität des Staates, der Gesetze, der Kirchen, der Bibel und so weiter. Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten. Die Grünen fordern Straffreiheit bei Abtreibung. Und hier wirkt sich das einseitige Pochen auf Selbstbestimmung und Autonomie der Frau besonders verhängnisvoll aus. Aller Einsatz der Grünen für Frieden, Tier- und Umweltschutz wird unglaubwürdig, wenn sie sich nicht auch für den Schutz des schwächsten Gliedes der menschlichen Gemeinschaft, des ungeborenen Kindes, einsetzen. Sechstes Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Die Grünen betreiben durch Propagierung der sexuellen Revolution die Zerstörung der Ehe. Sie bezeichnen Homosexualität und Heterosexualität als gleichwertige Ausdrucksformen menschlicher Sexualität, setzen sich für sexuelle Außenseiter, also Perversionen, ein, verlangen Scheidungserleichterung für Lesben, fordern die kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln und setzen sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Sexualität frei entwickeln, also für vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr. Der Kernsatz lautet: Heterosexualität, Ehe und Familie dürfen nicht als einzig mögliche Lebensform dargestellt werden. Zitat Ende. Außerdem treten die Grünen dafür ein, dass in Zukunft jeder Kinder anderer Leute homosexuell oder sexuell verführen darf, wenn er nur keine Gewalt dabei anwendet, und zwar durch ihre Forderung nach Änderung oder Streichung der Paragraphen 175 und 182 des deutschen Strafgesetzbuchs. Siebtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Die Grünen fordern die Auflösung des Privateigentums. So heißt es etwa, Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel und Banken sollen in neue gesellschaftliche Formen des Eigentums überführt werden. In den restlichen Geboten wiederholen sich zum Teil die genannten Punkte. Wie ein Kommentar hierzu lesen sich folgende Sätze aus 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, verräterisch, frevlerisch und verblendet. Sie lieben die Lüste mehr als Gott. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Kann nun ein Christ nach allem, was wir über die Ideologie der Grünen herausgearbeitet haben, in ein Gespräch mit ihnen eintreten? Grundsätzlich durchaus. In der Diagnose der Missstände in der Welt und dem Willen zur Abhilfe können Christen und Grüne in manchen, nicht in allen Punkten eine Übereinstimmung finden. Sehr viel schwieriger wird eine Übereinstimmung in den Fragen nach Ziel und Weg der Abhilfe. Und vollends unmöglich ist ein Zusammengehen im ideologischen Fundament. Ein Christ kann und sollte vielfach die Beunruhigung der Grünen teilen. Ihre Weltanschauung kann er nicht übernehmen. Wir wollen hier gleichsam als Kurzwegweiser zum Gespräch mit den Grünen stichwortartig zusammenfassen, wozu ein Christ in einem solchen Gespräch Ja sagen kann und wo ihm ein entschiedenes Nein geboten ist. Dabei ist zu beachten, dass die Ja-Teile nicht mit Forderungen und Programmpunkten der Grünen identisch sind, sondern lediglich in diesen enthaltene positive Aspekte bezeichnen. Ferner benutzen wir nicht das Vokabular der Grünen, sondern formulieren vom Christlichen her. Hier also das Ja und Nein des Christen. Erstens, Ja zu einem schonend haushaltenden Umgang mit der Schöpfung in Verantwortung vor Gott, ihrem Schöpfer. Nein aber zu einer Vergötzung von Naturkräften und Naturgottheiten, zum Beispiel im Feminismus. Zweitens, Ja zu einem Einsatz für den Frieden, im Wissen um die menschliche Sünde und Unfähigkeit und im Vertrauen auf die Kraft Jesu Christi. Nein aber zur Utopie eines allein von Menschen zu schaffenden Weltfriedensreiches, im illusorischen Vertrauen auf einen guten, aktivierbaren Kern im Menschen. Drittens, Ja zum konsequenten Einsatz für das Leben von Mensch, Tier und Umwelt, aber gerade deshalb ein entschiedenes Nein zur Tötung des Kindes im Mutterleib. Viertens, Ja zur Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Nein aber zu einer Gleichartigkeit und Gleichmachung von Mann und Frau. Fünftens, Ja zur Liebe gegen Sünder, die tätige Hilfe und den Zuspruch der Vergebung einschließt. Nein aber zum Gutheißen der Sünde, zum Beispiel der Unzucht und sexuellen Perversion. Sechstens, Ja zum Einsatz für mehr Demokratie und Menschenrechte auf konstruktivem und legalem Weg. Nein aber zu illegalen, anarchistischen und staatszerstörerischen Maßnahmen. Nein zur gezielten Herbeiführung des Chaos und der zwangsläufig darauffolgenden Diktatur. Siebtens, Ja zu maßvollen und berechtigten Forderungen, die der Stadt Bestes suchen. Nein aber zur neomarxistischen Taktik der moralischen Überbietung, die aus einer Haltung der Staatsfeindschaft heraus nur die Brüchigkeit des bestehenden Systems aufzeigen will und die daher gezielt Forderungen stellt, die unrealistisch oder unerfüllbar sind. Wir kommen zurück auf das am Anfang Gesagte. Die Grünen gehören zu jenem Teil einer No-Future-Generation, der Pro-Future kämpfen will. Sie suchen nach Hoffnung, nach Sinn, nach Zärtlichkeit, nach Gefühl, nach Natürlichkeit, nach neuen Formen der Spiritualität. Das ist verständlich. denn in jedem Menschen steckt ein Ursehnen nach Sinn, nach innerem Frieden, nach Erfüllung und Glück. Wer aber soll, wer kann dieses Sehnen befriedigen? Viele meinen, der Wohlstand. Immer mehr Menschen erkennen aber, dass der Wohlstand sie innerlich leer lässt. Ist der Wohlstand, der äußere Flitter, weg, dann bleibt nichts zurück. Aber auch der Wohlstand selber ist am Ende nichts. Keiner kann etwas ins Grab mitnehmen. Andere meinen, der Mensch. Dann beten sie den Menschen an und glauben an die Allmacht des Menschen. Schlagworte wie Autonomie, Selbstbestimmung und Emanzipation gehen in diese Richtung. Andere meinen, die Natur. Dann beten sie die Natur an und glauben an eine heilbringende Macht der Natur. Man kann sagen, dass sich weite Teile unserer Gesellschaft, vor allem in der alternativen und feministischen Bewegung, auf dem Weg in eine neuheidnische Naturreligion befinden. In diesem Zusammenhang ist auch die wachsende Beschäftigung mit dem Okkulten, etwa im Rahmen der antichristlichen New Age-Bewegung, zu sehen. Was sagt demgegenüber die Bibel? In biblischer Sicht erweisen sich alle diese Wege als Sackgassen. Der Mensch ist Sünder. Er, die Natur und erst recht der Wohlstand sind der Vergänglichkeit unterworfen. Wer hierauf vertraut, baut auf einen Grund, der nicht trägt. Die Sehnsucht des Menschen kann nur einer stillen. Nur der kann sie stillen, von dem der Mensch herkommt und nachdem er sich im Innersten seines Herzens zurücksehnt. Nur der kann sie stillen, der selber unvergänglich, allmächtig und barmherzig ist. Gott. Die Tragik des modernen Menschen und der Grünen besteht darin, dass in so vielen Fällen der Protest gegen den Fortschritts- und Wohlstandsmaterialismus nicht zu dem einzig wirklichen Ziel der Sehnsucht zu Gott zurückführt, sondern hinein in neuheidnische Naturmystik und Religion, in einen schwärmerischen Glauben an den Menschen und die vom Menschen zu bauende paradiesische Gesellschaft. Neue Kälte, Frustration und Leere sind damit vorprogrammiert, weil der Mensch in sich weder das Gute noch die Kraft hierzu findet. Ohne Umkehr zu Gott und Umwandlung des Herzens bleiben alle Bemühungen um eine bessere Welt letztlich Leerlauf. Nur von Gott verwandelte Menschen können in der Lage sein, eine verwandelte Welt und Umwelt zu schaffen. Alternativ ist das Stichwort. Alternativ heißt wörtlich anders geboren, neugeboren, wiedergeboren. Von solcher Neugeburt spricht die Bibel. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Johannes 3. Neugeboren durch Wasser und Geist, durch den Glauben an Jesus Christus als Erlöser und Herr. Allein der neugeborene, wiedergeborene, gläubige Christ ist der wirkliche Alternative, und er allein kann der Welt die wirkliche Alternative bringen, indem er von der Liebe Jesu lebt und diese Liebe in eine von Hass geschüttelte Welt hineinträgt, auch in der Liebe zur Schöpfung. Abschließend seien 7 kurzen Thesen dargestellt, wie sich die Umwandlung des menschlichen Herzens durch Gott auf dem wichtigen Gebiet des Umweltschutzes auswirkt. Wie verhält sich ein Christ gegenüber der Schöpfung? Erstens, weil er Gott liebt, wird er auch die Schöpfung lieben. Die Tiere, die Pflanzen, die Flüsse, die Seen, alles, was Gott geschaffen hat. Er wird die Schöpfung lieben um Gottes Willen und um ihrer selbst Willen, nicht um seines eigenen Vorteils oder seiner eigenen Gesundheit Willen. Er wird freilich auch erkennen, dass er auf die Erhaltung der Schöpfung angewiesen ist, wenn er selbst überleben will. Zweitens, er wird die Schöpfung verwalten und nicht zerstören, so wie es der Menschheit ursprünglich von Gott aufgetragen war. Weil er sie nicht zerstören will, wird er so schonend wie möglich mit ihr umgehen. Drittens, er wird Stimme sein für die seufzende Kreatur, die selbst nicht reden kann und die wartet, dass Gottes Kinder offenbar werden. Römer 8. Viertens, er wird einen einfachen Lebensstil praktizieren, aus Rücksicht auf die knapp werdenden Schöpfungsgüter und die Not der Hungernden. Er wird so planen, dass er das hat, was er wirklich zum Leben braucht, aber seinen Überfluss an Notleidende abgibt. Ein Unternehmer wird so wirtschaften, dass er durch sinnvolle Investitionen Betrieb und Arbeitsplätze erhält, aber nicht durch maßloses Jagen nach Profit zum Diener des Mammons wird. Fünftens, er wird kein Anhänger eines ungezügelten wirtschaftlichen Wachstums sein, das die Schöpfung zerstört, die Vorräte aufzehrt und unseren Kindern einen geplünderten Planeten hinterlässt. Sechstens, er wird beispielhaft zu leben versuchen, in seinem eigenen Bereich mit einem verantwortlichen Leben beginnen und andere, auch Politiker, auf ihren Erhaltungs- und Verwaltungsauftrag gegenüber der Schöpfung hinweisen. Siebtens, bei alledem wird er wissen, dass er sich durch gute Werke, auch durch das gute Werk eines einfachen Lebensstils, nicht den Himmel verdienen kann, sondern dass die guten Werke Früchte seines Glaubens sind. So schließe ich mit Römer 3. Denn es gibt hier keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.